Ich lese uns Gottes Wort für diesen Abend aus Johannes 18, die Verse 1 bis 11. Als Jesus das geredet hatte, ging er hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, in den gingen Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, kannte den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft mit seinen Jüngern dort. Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und Knechte von den Hohenpriestern und Pharisäern, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihn: Jesus von Nazareth. Er aber spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sagte: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermals: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich habe es euch gesagt, dass ich es bin. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen. Damit sollte das Wort erfüllt werden, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus aber hatte ein Schwert und zog es und schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Steck dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Wir wollen miteinander beten. Ja, Jesus, wir begleiten dich an dieser Stelle in die dunkelste und schwerste Stunde deines irdischen Lebens mit hinein. Danke, dass du uns daran teilhaben lässt, obwohl es so eine Finsternis für dich war. Und obwohl du alles wusstest, bist du willig diesen Weg gegangen, bereit wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird, das vor seinen Scherern verstummt, trotz aller Angst, trotz aller Not. Und Herr, wir begreifen nur ganz allmählich, dass dies für uns geschehen ist, zur Rettung dieser Welt, zur Rettung unseres, meines Lebens. Und dafür möchten wir dir von ganzem Herzen danken, dich anbeten darüber und dir die Ehre geben. Und nun ist es an uns, Herr, unser Leben dir auszuliefern, dir zur Verfügung zu stellen. Und wir möchten dich bitten, dass du auch an diesem Abend zu uns redest. Wir möchten dich für Andreas bitten, dass du ihm bei der Auslegung deines Wortes segnest und dass wir hören, wie wir hören. Wir danken dir für deine Gegenwart an diesem Abend, sodass diese Woche durch einen gesegneten Abend unterbrochen wird. Wir beten dich an und loben deinen wunderbaren Namen. Amen. Amen.
Gartengeschichten. Was für ein wunderschönes biblisches Thema. Jetzt haben natürlich die Frauen einen enormen Vorsprung. Den müssen wir versuchen, mit ein paar wenigen Sätzen aufzuholen, damit wir dann mit ihnen auf einer Spur sind für diese spezifische Gartengeschichte. Berichte in der Bibel zum Thema Garten. Und das ist natürlich ein Thema, da gehen ganz unterschiedliche Gartenberichte bei uns auf. Und natürlich ganz klar zuallererst dieser erste, ganz große, ganz besondere Garten, dieser Garten Eden. Dieser Garten, von dem 1. Mose 2 uns berichtet wird, dass Gott den Menschen einen Garten gegeben hat. Und allein schon mit dieser ersten Setzung ist dieses Thema ab dann durch die ganze Bibel hindurch positiv besetzt. Der Garten, das ist ein Ort, der besonders geschaffen ist, der nicht einfach da ist. Es ist ein gesetzter Kulturraum. Es ist ein Raum, wo Gutes geschieht. Ein Raum, der für Fruchtbarkeit, für Fülle, für Glück, für Freude, für Wiederherstellung, für Wohlsein, für Kultur, für Schutz und für Geborgenheit steht. Lauter positive Begriffe, die mit dieser Serie verbunden sind. Und klar, der erste Garten zeigt es schon. Im Hebräisch ist das Wort, was für Garten steht, auch ein Wort, das zum Ausdruck bringt, dass es da eine Grenze gibt. Also Garten hat immer auch eine Grenze, einen Schutzraum, ein Innen und ein Draußen. Und das Drinnen und Draußensein ist ja etwas, was auch selbst in unserem europäischen Kontext zum Garten gehört. Ich bin irgendwo drin oder ich bin außerhalb. Und das noch viel mehr im Feld der Bibel, wo dann der Garten ganz oft eben in einem Umfeld von Wüste, von nicht guten, nicht positiver Umwelt beschrieben wird. Der Garten Eden, der erste Garten, der natürlich auch hier mit einer Bibelarbeit insbesondere zum Thema war. Dann gibt es einen zweiten Bereich, diesen Garten der Heilung. Das ist das, was in den Propheten insbesondere beschrieben wird. Jesaja hat es drauf, Jeremia, Amos, alle haben diese Bildsprache, dass der Garten ein Bild ist für die Wiederherstellung. Das Zerstörte, das auch von den Gerichtswellen, in Mitleidenschaft gezogene Volk Israel erlebt durch die Zuwendung Gottes, dass ihr Leben, ihr geplagtes, ihr schwieriges, auch ihr sündhaftes, ihr notvolles Leben durch die Güte Gottes wiederhergestellt wird. Dein Leben wird sein wie ein Garten. Ganz starke, eindrückliche Bildsprache, die im Propheten Jesaja und den anderen Propheten Jeremia, Amos ähnlich beschrieben ist. Das ist das zweite große, mit mehreren biblischen Stichworten versehene Gartenthema. Und klar, natürlich gibt es einen weiteren großen Garten und das knüpft schon an, dass Johannes im Neuen Testament der ist, der das Gartenthema drauf hat. Also Matthäus, Markus, Lukas nennen den Begriff Garten nämlich nicht, aber Johannes gebraucht ihn. Er gebraucht ihn zum einen für diesen Garten, den Garten Gethsemane, und er gebraucht ihn noch für einen anderen Garten. Er hat sogar den Gärtner drauf. Also der Garten, von dem Jesus im Johannesevangelium erzählt bekommt, ist der Garten, wo er beerdigt wurde. Dieses Gartengrab, wie es dann auch in unserer Kultur angekommen ist, das kommt durch das Johannesevangelium. Der hat die Bezeichnung Garten für diesen Ort, wo Josef von Arimathea eben Jesus begräbt. Und am Ostersonntag kommen dann die Frauen zu diesem Garten. Und natürlich besonders eine Frau, nämlich Maria Magdalena. Und die meint ja dann in dieser Person im Auferstandenen den Gärtner, da taucht das Wort auf, dann erkannt zu haben, bis dann Jesus sich in einer besonderen, liebevollen Weise ihr vorstellt, indem er ihren Namen nennt. Und im Aussprechen ihres Namens kommt es zu dieser wunderschönen Erkenntnis. Vor mir steht Jesus, vor mir steht der Auferstandene, vor mir steht der, der zu mir eine ganz außergewöhnliche, besondere, vertrauensvolle Beziehung hat. Ein ganz besonderer Garten, dieser Garten nicht nur des Begräbnisses, sondern vielmehr der Garten der Auferstehung und der Neuschaffung der Glaubensbeziehung, die nun durch Maria von Magdala besonders gekennzeichnet ist, die dann zu dieser ersten Zeugin des Auferstandenen wird und zu den Jüngern gesandt wird, um ihnen diese wirklich weltbewegende Botschaft weiterzubringen. Unser Herr lebt, er ist aus den Toten herausgeholt, er ist jetzt in einer ganz besonderen Weise auferstanden. Das ist der dritte Garten gewesen. Und klar, ohne Hohelied kommt man an den Garten gar nicht vorbei. Das ganze Hohelied ist im Grunde genommen ein einziger Garten. Und ohne uns jetzt in die vielfältigen Auslegungswelten des Hohen Liedes hineinbegeben zu können, aus zeitlichen Gründen, ist klar eine der ganz großen Auslegungsspuren, die uns die letzten 2000 Jahre zieht, ist darin, ein Bild der Liebe zu sehen zwischen Jesus Christus einerseits und seiner Gemeinde andererseits. Ein ganz starkes Bild für dieses Zusammensein, für diese besondere Gemeinschaft in diesem Garten, diesem geschaffenen Ort der Beziehung, der Gemeinschaft, der Kommunikation, des Lebens miteinander. Also ganz wichtige Gartenstationen, die ich jetzt ganz kurz angetitscht habe. Und wenn Sie mehr wissen wollen, fragen Sie die Frauen. Also der Garten des Lebens, der Garten der Heilung oder der Wiederherstellung, der Garten der Auferstehung und damit der Begegnung, der Garten der Liebe und heute Abend nochmal einen ganz, ganz, ganz anderen Garten. Ich habe ja natürlich Johannes 18 lesen lassen, weil, wie gesagt, nur Johannes dieses Wort drauf hat. Alle vier, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes natürlich kennen diesen Ort, kennen Gethsemane, so wie wir es sagen und wie es bei uns bekannt ist. Aber Lukas ist der am wenigsten deutlich diesen Ort beschreibt. Lukas ist der einfach nur sagt, sie gingen nach der Einsetzung des Abendmahls an einen Ort. Ein Ort, und zwar an einen Ort am Ölberg. Das ist natürlich die gröbste Beschreibung, wo das Ganze ist. Aber selbst das ist natürlich für ganz viele Israel-Reisenden, die das vor ihrem inneren Auge haben, schon mal eine ganz große Hilfe. Ich gehe aus Jerusalem heraus, Richtung Osten, gehe durch das Kidron-Tal hindurch, komme auf die andere Seite und sehe dann da den Ölberg. So, das ist die Beschreibung, die Lukas drauf hat. Was wir bei Lukas schon erfahren über diesen besonderen Garten ist, dass Jesus das tat, wie es so schön heißt, nach seiner Gewohnheit, nach seinem Ethos, nach seinem Verhalten, so wie er es geübt war. Das heißt, dieser Ort war nicht, oh, ich habe was Schönes Neues entdeckt, sondern es war einer der ganz, ganz wichtigen Jesus-Orte, an denen er in Gemeinschaft war mit wem? An denen er in Gemeinschaft war mit seinen Jüngern. Das ist ein ganz wichtiges Signal zum Verstehen dieses Gartens. Matthäus, Markus, die sind schon exakter. Matthäus und Markus, die laufen ganz parallel, was Gethsemane betrifft. Und die nehmen das Wort vom Garten nicht auf, obwohl Luther vom Garten spricht. Luther ist da ein bisschen großzügiger. Die Vokabel, die da steht, meint eigentlich nur ein Grundstück. Ein Grundstück, da war ein Grundstück und dieses Grundstück hat einen ganz bestimmten Namen und der Name ist Gethsemane, so sagen wir. Und Gethsemane steht für Gad Shemane, also für Ölkelter. Für einen Ort, den man bis heute tatsächlich relativ stark und klar archäologisch begrenzen kann. Wenn wir touristisch dahin geführt werden, haben wir noch so einen Rest, der uns als Garten Gethsemane gezeigt wird. Und dann werden noch ein paar Ölbäume gezeigt, natürlich 4, 5 Kirchen, das ist alles ganz, ganz klar. Aber archäologisch ist dieser Ort tatsächlich sehr deutlich erkennbar. Auch die Höhlen und die Fundorte möglicher Ölkeltern sind nachgewiesen. Und das ist natürlich etwas Faszinierendes, dass da ein Grundstück gab, ein Gartengrundstück mit Ölbäumen, wo es auch eine entsprechende Ölkelter gab und sogar noch ein Unterschlupf, wo man sich noch aufhalten konnte durch diese Höhlenanlagen. Ein Ort der besonderen Gemeinschaft, die Jesus mit seinen Jüngern hatte. Und dass er dahin konnte, oder sollen wir besser formulieren, hin durfte, hat natürlich immer schon die Ausleger fasziniert. Er muss also den, dem der Garten gehört. Ja, genau, er muss den gekannt haben. Jetzt wird es natürlich hochspannend. Ja, wir hören auf, weil wir es einfach nicht wissen. Aber es gibt dann noch eine ganze Reihe von Jüngerkontakten zu Persönlichkeiten, dass es diesen ganz besonderen Ort Gethsemane gab. Und hier Johannes ist der, der uns natürlich nun das Wort Garten tatsächlich nennt. Jesus geht mit seinen Jüngern in einen Garten. Und dieser Garten, der war auf der anderen Seite vom Bach Kidron, da gingen Jesus und seine Jünger hin und dann entdecken wir diesen Satz, Judas aber, der ihn verriet, kannte den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Jetzt haben wir eine ganz wichtige Beschreibung der Funktion und der Bedeutung dieses Gartens. Dieser Garten war kein Spezialalleinrückzugsort von Jesus. Dieser Garten war auch nicht ein Ort, der dafür steht, wo er vor der großen Volksmenge ein Podium suchte. Dieser Ort war der Ort der Gemeinschaft mit denen, die zu ihm unmittelbar gehörten. Und wir erfahren ja jetzt hier in dieser letzten Begegnung, dieser entscheidenden Begegnung an diesem Ort, dass er bewusst dorthin geht, ohne Judas, der war raus, mit den Elfen. Da war er in diesem Ort, dem Ort, wo er Gemeinschaft lebte mit seinen Jüngern. Und seine Jünger sollten stellvertretend mit den Dreien, die nochmal besonders bei Matthäus und Markus erwähnt werden, sollten Zeuge sein dessen, was in diesem Garten tatsächlich an diesem Abend, an diesem Gründonnerstagabend stattfand. Interessant ist, dass unser Johannes den Inhalt der Gartengeschichte komplett überspringt. Haben wir es beim Bibellesen gemerkt? Er sagt nur, das ist im Garten und dann der nächste Satz und Jesus ging hinaus. Ganz bewusst sagt Johannes, Jesus ging hinaus. Wo hinaus? Hinaus aus dem Garten. Warum geht er denn jetzt raus? Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus. Warum? Weil er wusste, dass unmittelbar schon vor dem Garten wer inzwischen aufgelaufen war. Die ihn durch den Verrat des Judas initiiert, jetzt gefangen nehmen sollten. Er geht also aus diesem Schutzraum, aus diesem Raum, in dem seine Jünger sind. Er geht hinaus. Wen bewahrt er jetzt? Die, die im Garten immer noch sind. Und er lässt sich aktiv gefangen nehmen und geht aus diesem Garten hinaus. Was fand denn im Garten statt? Johannes weiß, dass wir das alles schon wissen. Er weiß, es gibt schon Matthäus. Er weiß, es gibt schon Markus. Er weiß, es gibt schon Lukas. Brauche ich nicht nochmal sagen. Was fand im Garten statt? Das fand im Garten statt. Markus Kapitel 14. Sie kamen in einen Garten und er sprach zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Er nahm mit sich Petrus, Jakobus, Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis in den Tod, bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge und sprach, Abba, Abba, mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kam und fand sie schlafend. Und sprach zu Petrus, Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wacht, betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte. Und kam zurück und fand sie abermals schlafend. Denn ihre Augen waren voller Schlaf und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Und jetzt lesen wir weiter Johannes 18. Das ist das Stück, was Johannes nicht hat, weil er weiß, Matthäus, Markus und anteilig Lukas haben das schon. Sehen wir den Garten? Sehen wir diesen ganz besonderen Garten? Johannes nimmt uns mit hinein und bringt uns zum Ausdruck, dieser Garten und das, was in diesem Garten passiert ist, hatte unmittelbar brutalste Folgen. Diese Gartenbegegnung endete nicht, oh, ich bin in guter Stimmung. Sondern diese Gartenbegegnung führte ihn unmittelbar an der Grenze beim Hinausgehen aus diesem Garten in den Status eines Gefangenen. Das waren die letzten Augenblicke auf dieser Seite der Erde, wo Jesus ein freier Mensch war. Er ging aus diesem Garten raus und ist ab da der Gefangene. Der Gefangene, und wir kennen die Geschichte von Gründer der Nacht, wir wissen um die Serie, Hohepriester, römische Behörden, Karfreitag, brauchen wir alles nicht sagen, wir wissen Bescheid. Dass dieser Schritt aus diesem Garten heraus hatte unmittelbar dramatische Konsequenzen. Dieser Garten ist wie eine Schwelle. Davor war er noch frei. Davor war er noch Herr seiner selbst. Jetzt begibt er sich aktiv aus eigenem Willen in einen anderen Status. Das ist ja denen bei der Behörde auch aufgefallen. Es war doch nicht so, dass sie mit enormem Einsatz tatsächlich gegen den Widerstand dieser ganzen Jüngertruppe den Jesus gefangen genommen haben und dann entsprechend es fand überhaupt keine Schlacht da. Sie waren vollkommen überbewaffnet. Der Mann, den sie da gefangen nehmen wollten, kam ja freiwillig raus. Der Mann outet sich sogar und allein in seinem Bewusstsagen, wer er ist, hat er noch eine Autorität, die ist noch in dem Bericht von Johannes 18 spürbar. Dass diese gestandenen Soldaten da in einer Art und Weise irritiert sind von dieser Person, spürt man ab, wenn die gar nicht in der Lage sind, da hätte er schon 10-mal abhauen können, ihn gefangen zu nehmen. Nein, der war gar nicht aktiv gefangen sind. Da brauchte man gar keine Waffen. Er war der, der das freiwillig tat. Johannes macht es so deutlich. Jesus ist selbst in dieser Position noch Herr der Lage. Er bejaht den Status des Gefangennehmens. Er bejaht es. Aber Johannes, der uns das so streng sagt, ist natürlich der, der sagt, das ist das Ergebnis von dem, was im Garten stattfand. Das, was er übersprungen hat, weil wir es schon wissen, das sagen uns eben die anderen. Und wenn die anderen, Matthäus oder was ich jetzt gelesen habe, Markus, uns mit hineinnehmen in diesen Garten Gethsemane, dann tatsächlich, wie wir es auch im Gebet schon ausgedrückt haben, dann ist das natürlich eine unglaubliche Stunde im Leben von Jesus Christus. Das spüren wir. Das spüren wir noch seit Zeit nach 2000 Jahren. Das ist nicht irgendeine Stunde im Leben des aktiven Lebens der drei Jahre. Das ist eine Entscheidungsstunde. Die steht in gewisser Weise in Parallele zu einer Entscheidung, die er vor 3 Jahren getroffen hatte. Damals, vor seiner Wirksamkeit, haben wir eine ähnliche Verdichtung im Leben von Jesus. Wir erinnern uns daran an diese Versuchungsgeschichten, bevor Jesus in diesen aktiven Teil seines Lebens einstieg. Das war auch so eine Schwellenerfahrung. Damals, diese 40 Tage in der Wüste und dieses Versuchtwerden, dieses Bereitsein gegen den Widerstand des Bösen, diesen außergewöhnlichen Christusweg zu gehen und einzusteigen in diese 3 Jahre. Jetzt sind die 3 Jahre vorbei. Jetzt ist diese Wanderstrecke vorbei. Jetzt kommt das steilste Schlussstück. Und beim steilsten Schlussstück, bevor es jetzt in die letzte steilste Phase geht, kommt es zu dieser ganz besonderen Begegnung und Erfahrung im Garten Gethsemane. Ja, tatsächlich, wir sehen hier Jesus in einer Art und Weise verdichtet. Das ist uns schon fast zu nah. Fast zu nah. Kennen wir das, dass wir bestimmte Dinge von bestimmten Personen zwar ahnen, aber gar nicht unbedingt wissen wollen? Wollen wir das wirklich so wissen? Wie es ihm da ging, wollen wir das wirklich so wissen? Wir kriegen ein Stück Einblick, Verhalten, aber immerhin ein Stück Einblick, was da in dieser Zeit im Garten Gethsemane, in dieser Jesus-Person abging. Und wir sehen diese Jesus-Person in ihrer ganzen Menschlichkeit in einem Ringen, in einem wirklich existenziellen Ringen zu einem Ja, zu dem Weg des Vaters. Das, was er hier bejaht, hat ihn das Leben gekostet. Das war nicht normal eine schwierige Phase. Das war nicht normal ein Durchhänger. Das hat ihn das Leben gekostet. Und es hat ihn nicht nur das Leben gekostet, sondern in diesem Jahr wird er zum Träger aller Schuld des gesamten Kosmos. Es fällt uns bis heute schwer, auch nur annähernd die Dimension zu verstehen, was da abgeht. Wir kriegen das in Worte kaum gefasst. Aber wir spüren an der Reaktion von Jesus, an seinem Zittern, Zagen, an der Dreimaligkeit, das heißt der Vollständigkeit dieses Gebetsprozesses, was das für ihn tatsächlich bedeutet hat. Hier ist er, der eine, tatsächlich daran, alles zu tun, damit ich in den Himmel komme. Das macht er. Diese Doppelheit, er spricht mit dem Vater und um ihn herum sind die Jünger. Es ist genau diese Doppelheit, die das ganze Kreuzesgeschehen uns bewegt. Es ist der Gehorsamsschritt aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu uns. Er macht das tatsächlich. Und natürlich, klar, fett gedruckt in den alten Lutherbibeln, zu Recht, ist dieser Satz aller Sätze. Das ist natürlich, wenn man irgendwie werden will, garantiert einer der herausragenden Spitzensätze des ganzen Neuen Testamentes. Aber mein Vater, alles ist dir möglich. Und dann diese ganz ernsthafte und zutiefst nachvollziehbare, wer mag auch nur da einen Einwand geltend machen, bitte, nimm diesen Kelch von mir. Ja, aber selbstverständlich. Was für eine selbstverständliche Bitte. Und alle, die ihn kennen und ihn lieben, sagen, ja, bitte. Und gleichzeitig dann der nächste Satz. Dieses doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und dieser Satz holt sie und mich in den Himmel. Dieser Satz holt sie und mich, dich und mich in den Himmel. Der Satz mit der Konsequenz, wenige Augenblicke später, am Gartentor, als die Truppe ihn abgeholt hat, der holt sie in den Himmel. Nicht ich, nicht mein Wille, sondern das, was du willst. Das ist der Himmelssatz. Das ist der Himmelssatz. Wir sind ganz nah am Philipperbrief, am Christushymnus. Wir sehen das vor uns, was dann Paulus so formuliert hat in diesem Lied, dass er gehorsam war bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Er war gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Und diese Tat, das ist der Türöffner. Denn mit dieser Tat, mit dieser Bereitschaft hinauszugehen, über die Schwelle zu gehen, sich dieser Truppe zu stellen, war klar, was die nächsten Stunden bringen werden. Und keine 24 Stunden später war er gestorben. Wir stehen davor und können bis heute 2000 Jahre später nur sagen, ich danke dir, Herr Jesus, für diesen Satz. Ich danke dir einfach für diesen Satz. Ich danke dir, dass du das getan hast. Und ich beginne ganz zart, ganz langsam, jetzt nach einem halben Jahrhundert Christusgemeinschaft, zu ahnen, was das bedeutet hat. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Satz. Und ich weiß, dass die in der Frauenfreizeit nachher gemeinsam auch noch ihre Abendmahlsfeier haben. Das ist doch Abendmahl. Ich danke dir für diesen Satz. Herr Jesus, ich danke dir einfach dafür, dass es diesen Satz gibt und dass du durch diesen Satz mich in den Himmel hineingeholt hast. Hättest du diesen Satz mit seiner ganzen Konsequenz nicht durchgezogen, wären wir alle nicht da. So nicht da. Nur weil Christus aus gehorsamer Liebe, das war der Schlüssel, diesen Satz gesprochen hat, sind wir heute Abend da und singen unsere Lieder und beten ihn an und wissen, der Himmel ist offen. Der Himmel ist offen. Ich bin drin und du bist drin. Wir gehören zu ihm. Und gleichzeitig gehört natürlich zu dieser wunderbaren Erkenntnis diese andere Erkenntnis, diese eigenartige Erkenntnis, die jedes Mal, wenn man diesen Text liest, auch jetzt heute Abend wieder, man so ein bisschen stockt vor dem Text von Gethsemane. Warum stockt man vor dem Text von Gethsemane? Der zweite Grund, warum man stockt, ist natürlich das Hauptverb, was hier die Evangelisten für die Jünger drauf haben. Schlafen. Ach, nichts gegen normales Schlafen und Müdigkeit, das ist doch alles ganz klar. Das ist doch gar nicht die Frage. Sondern so wie Garten für etwas steht, so steht in der Bibel auch Schlaf für etwas, natürlich. Das heißt, ganz vieles in der Bibel in tiefen Begrifflichkeiten hat auch seine Symbolik, hat seine tiefe Symbolik. Und Schlaf steht immer für Nacht, Schlaf steht für weg von Gott, Schlaf steht für draußen. Der große Taufsatz, Epheserbrief, der große Taufsatz, also der Satz, der an Taufgottesdiensten der ersten Gemeinde gesprochen wird. Steh auf von den Toten, steh auf, der du schläfst. Schläfst in einem alten Leben ohne den lebendigen Gott, der da vor dich hindämmerst, ohne die bewusste Christusgemeinschaft. Steh auf, wach auf, der du schläfst. Steh auf von den Toten, der Christus wird dich erleuchten. Und dann wurde getauft. Ja, natürlich, wir stehen da und sagen, ist das peinlich. Nein, wir zeigen doch nicht mit dem Finger auf die Elf. Also, ich zumindest nicht. Nein, es ist offenbarend, es ist ganz tief offenbarend. Der Trupp derer, die so nah bei ihm zusammen sind, zeichnen sich, sagen wir es einmal noch relativ positiv, in Gethsemane durch eine grandiose Hilflosigkeit aus. Es ist nun wirklich nicht so, dass sagen, Herr Jesus, das stehen wir jetzt mit dir durch. Ja, selbstverständlich. Sondern diese Hilflosigkeit, dieses Wegsacken, es ist so offenbarend und es gehört
ganz tief zu unserem Christsein mit dazu. Ganz oft erkennt man das, was in Gethsemane abläuft, für sich selber nicht am Anfang der Jesus-Nachfolge. Da findet man sich meistens im Durchschnitt doch erstaunlich gut. Und je länger man im Rennen ist, kommt einem der Charakter der Gethsemane-Typen immer stärker zum Tragen. Meine Güte, oft bin ich weggedümpelt im Schlafen. Irgendwo gewesen. Als Christ. Wo ich im Nachhinein denke, oh mein Gott, was habe ich da verduddelt? Und war nicht mit dir, war nicht auf deiner Seite. Und so peinlich und demütigend das ist. Ja, das ist es. Das ist es. Er sagt es ja sogar. Wollt ihr weiter schlafen? So ist andererseits es ein Bild von unglaublicher Barmherzigkeit. Unglaublicher Barmherzigkeit. Ach, sie hätten doch diesen Elfen den Laufpass gegeben. Diesen Gurken, die nicht mal in dieser Zeit größter Not in der Lage waren, mit ihm ein Stück Weg zu gehen. Macht euch vom Acker. Nein, macht er nicht. Merken wir, was für ein wichtiger Ort das ist. Nein, das sind nicht 11 Helden. Und der mit einem Schwert rumfuchtelt, macht es noch schlimmer. Das sind 11 Persönlichkeiten, die ein starkes Bild sind für unsere, ja, für unsere Daseinswelten. So sind wir. Und er schickt sie nicht weg. Er schickt sie nicht weg. Sondern es ist ein starkes Bild für diese Kraft von Jesus, der die Seinen mit all ihrer Schwäche in dem Schutzraum dieses Gottesortes, dieses Gartens hält. Und es sind die 11, die nachher das Startkapital der Gemeinde Jesu sind. Und so geht es seit 2000 Jahren. Und deswegen spricht Gethsemane natürlich uns bis heute ganz tief an. Weil es eben nicht nur der Ort ist, an dem der Himmel für mich aufging, an dem der Satz fiel, der mich in den Himmel katapultiert hat. So ein Gethsemane ist auch der Ort, wo ich mit all meiner Schwäche, Kreatürlichkeit, Eingeschränktheit, Irrtümern, Schwachheiten, Bedürftigkeit im ganzen Set tatsächlich gehalten werde, nicht verachtet bin, nicht weggeschickt bin. Ich gehöre mit euch an diesen Ort. Und ich gehöre in diese Welt der 11 Schlafenden hinein und danke Gott für seine Barmherzigkeit. Und was ist das anderes, wenn Sie nachher Abendmahl feiern in der Frauenfreizeit, als das im Abendmahl zu empfinden und zum Ausdruck zu bringen? Mein Gott, ich preise dich über dieser zuwendenden Barmherzigkeit. Ich brauche und ich habe auch keinen Heldenstatus vor dir. Und je länger ich lebe, entdecken wir doch miteinander, wir werden es auch nicht mehr hinkriegen. Aber was wir haben ist, wir sind in diesem Garten. Wir gehören an diesen Ort. Wir gehören in diesen Schutzraum, an dem Jesus den Himmel für uns aufgemacht hat. Kommen wir zu einem letzten Aspekt. Der Garten Gethsemane ist dann nicht nur der Ort, an dem der Himmel für mich aufging. Der Garten Gethsemane ist dann nicht nur der Ort, der jetzt meine Position, mein Leben darstellt. Ich brauche mit meiner ganzen Bedürftigkeit diesen Ort immer und immer wieder, jeden Tag neu. Sondern der Garten Gethsemane ist auch der Ort, an dem tatsächlich jetzt etwas ganz, ganz Neues anfängt. Was ganz Neues an. Denn dieser Herr, der die Schwelle überschritt und aus dem Garten rausgeht, um dann für uns und den gesamten Kosmos sein Heilswerk am Kreuz auf Golgatha zu verbringen, Dieser Gott, der uns zusammenhält in dem Raum des Schutzes und der Bedürftigkeit, ist auch der Gott, der jetzt in ihr und in mein Leben eingezogen ist. Und wenn dieser Gott in Jesus Christus in ihr Leben, in mein Leben eingezogen ist, ist, ich sag's mal so, die DNA vom Garten Gethsemane jetzt auch in ihrem Leben angekommen. Was das heißt? Das heißt, der Satz aller Sätze, bleibt nicht ein reiner Jesus-Satz, sondern der Satz aller Sätze darf sich bei aller Vorsichtigkeit, der Satz aller Sätze darf sich in ihrem, in deinem, in meinem Leben entfalten und entwickeln. Das ist doch der Schlüsselsatz, haben wir gesagt. Das ist ja nicht nur der einzigartige Satz von Jesus in Bezug auf sein einzigartiges Erlösungswerk. Ganz klar, fast selbstredend, aber zur Sicherheit einmal gesagt. Das ist Jesus-DNA. Das ist Jesus. Und jetzt ist er ihr und mein Leben hineingekommen. Sie können es gar nicht verhindern. Der Satz ist jetzt bei Ihnen drin. Wie heißt der Satz? Wie heißt der Satz? Aber. Und sie würde sagen, ja, das kriege ich noch hin. Da kann ich mich mit identifizieren. Aber mein Vater, puh, mit dem Gebetsanrede bin ich, wenn das Jesus-DNA ist, da bin ich noch drin. Aber mein Vater, das ist wichtig. Wenn wir beten zum allmächtigen Gott kommen, dann kommen wir nicht zu ihm, dem Schöpfer des gesamten Universums. Wir kommen nicht nur zur letzten und einzigen Autorität, die es überhaupt gibt, sondern durch diesen Jesus ist er aber mein, aber unser Vater. Richtig, wunderbar. Gute, göttliche Jesus-DNA jetzt in ihn und mir. Alles ist dir möglich. Nächster Satz. Und sie sagen natürlich, oh, Glück gehabt. Ja, da kann ich sofort mitsprechen. Natürlich spreche ich das mit. Alles ist dir möglich. Es gibt keine Grenze. Keine Grenze für diesen Gott. Und es ist gut, sich das immer bewusst zu machen. Wo wir diese kleinen Kuschel-Jesus-Ausgaben und noch als Restausgaben des Glaubens haben. Nein. Im gesamten Universum und auch auf dieser kleinen Kugel namens Erde und auch in jedem einzelnen Menschenleben und in jeder Macht, die irgendwie im Universum ist, heißt es, alles ist dir anheimgestellt. Alles. Und natürlich auch der nächste Satz, wenn wir sagen, selbstverständlich, nimm diesen Kelch von mir. Darf ich bitten, Wege bitten, wo ich weiß, Herr Jesus, habe ich eine riesengroße Aversion, Angst, Not, kann ich nicht, will ich nicht, geht nicht. Nimm diesen Kelch von mir. Und jetzt kommt der Satz, wo ich sage, nee, das doch. Ganz zart. Nicht übertreiben. Nicht zum Helden durch die Hintertür werden. Aber vorsichtig mitsprechen. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Überfordert mich komplett. Will ich oftmals auch nicht. Aber ich will den Satz sagen lernen. Ich will den Satz sagen lernen. Weil ich weiß, das ist das Herz aller Sätze. Das ist der Himmelsöffnungssatz. Das ist Jesus, DNA. Und deswegen gehört es in ihr und mein Leben seit Gethsemane mit hinein. Das gehört auch zu dem Garten. Zu dem Garten gehört der Satz, ja, ich will. Und genau das, um es noch zum Dritten zu sagen, ist doch genau das, was wir im Abendmahl zum Ausdruck bringen. Herr Jesus, danke für deine Tat. Danke für deine Barmherzigkeit. Und jetzt hast du mich. Hier, du hast mich. Mach damit was ich will. Dann mach damit was du willst. In aller Vorsichtigkeit. aber den Satz durchdeklinieren, durchbeten und einsetzen. Jesus DNA in ihrem geistlichen Leben, in meinem geistlichen Leben. Das ist der Garten Gethsemane. Ein ganz besonderer Ort, ganz eindeutig. Ein ganz, ganz besonderer Ort. Und wir stehen da und staunen. Er hat es wirklich getan. Nach diesem Gebetsraum geht er raus. Er geht raus. Dem Gebet folgt die Tat des Gehorsams. Danke, mein Gott. Ich danke dir so sehr für den Himmelsöffnungssatz. Er sieht mich da schlafen vor mich hin dümpeln. Ich danke dir, dass du all meiner furchtbaren Begrenztheit und Bedürftigkeit. Und es mischt sich so gruselig die Opfer- und Täterrolle in ihn und in mir. Ich in diesem Garten sein darf und er mich nicht rauskickt. Und so bin ich täglich eingehüllt in diesen Garten, in den Raum seiner Barmherzigkeit. Und er lässt in den und in mir diese Jesus-DNA anfangen, sich auszuprägen. Und sie und ich, wir dürfen lernen zu sagen, aber mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Ein ganz besonderer Garten, den uns da die Bibel gegeben hat. Ich bete. Wir danken dir für dieses wunderschöne, biblisch reich gefüllte Gartenthema. Wir danken dir für die Gärten, die in den letzten Tagen in den Bibelarbeiten der Frauenfreizeit ausgelegt und durchgangen worden sind. Wir danken dir für den Garten Eden, wir danken dir für den Garten der Wiederherstellung, wir danken dir für den Garten der Auferstehung, wir danken dir für den Garten der Liebe und wir danken dir auch heute Abend jetzt für diesen Garten der Entscheidung, deiner Jesus-Entscheidung. Wir säßen alle nicht hier, Herr Jesus, wenn du nicht in diesem Garten diese Entscheidung gefällt hättest. Und wir danken dir für diese gehorsame Liebe. Wir danken dir. Wir beten dich an. Und wir danken dir, dass wir auch an diesem Abend, in diesem Schutzraum dieses Gartens, deiner Nähe, deiner Gemeinde, deiner Liebe eingehüllt und gehalten sind. Wir sind so froh, dass du die Elf und dass du uns nicht wegkickst. Du hältst uns. Du schützt uns. Wir sind jeden Tag in diesem besonderen Raum deiner zuwendenden Liebe und Barmherzigkeit. Und wir bitten dich, lass diese ganz besondere DNA vom Garten Gethsemane, lass sie in unserem Leben, in aller Zurückhaltung, mit der wir das sagen, aber lass sie sich ausprägen. Lass sie unseren Charakter bestimmen. Lass sie uns tatsächlich sichtbar werden. Danke, dass wir diesen ganz besonderen Garten kennen, lieben, darin leben und darin wachsen dürfen. Wir beten dich, Jesus. Wir beten dich an. Amen.